Der Predigt soll heute zugrunde liegen der Text aus dem Johannesevangelium Kapitel 4, die Verse 46 bis 54. Hier berichtet Johannes, er, nämlich Jesus, kam nun wieder nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Und es war in Kapernaum ein königlicher Beamter, dessen Sohn krank war. Als dieser gehört hatte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen sei, ging er zu ihm hin und bat, dass er herabkomme und seinen Sohn heile, denn er lag im Sterben. Jesus sprach nun zu ihm: Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so werdet ihr nicht glauben. Der königliche Beamte spricht zu ihm: Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Jesus spricht zu ihm: Geh hin, dein Sohn lebt. Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte, und ging hin. Aber schon während er hinabging, kamen ihm seine Knechte entgegen und berichteten, dass sein Junge lebe. Er erforschte nun von ihnen die Stunde, in der es besser mit ihm geworden war, und sie sagten zu ihm: Gestern zur siebten Stunde verließ ihn das Fieber. Da erkannte der Vater, dass es in jener Stunde war, in der Jesus zu ihm sagte: Dein Sohn lebt. Und er glaubte, er und sein ganzes Haus. Dies tat Jesus wieder als zweites Zeichen, als er aus Judäa nach Galiläa gekommen war. Über das erste Zeichen in Galiläa sprachen wir hier im Gottesdienst am 16. Juni diesen Jahres. Das erste Zeichen war die Verwandlung von Wasser in Wein in Kana. Es ist interessant, dass Johannes so ausdrücklich betont, dass dies nun das zweite Zeichen ist, das Jesus in Galiläa vollbrachte. Bei den anderen folgenden Zeichen hat er dann auf die weitere Aufzählung verzichtet. Die Zeichen, die Jesus zum Beispiel in Jerusalem vollbrachte, die werden nun nicht mehr gesondert, nummeriert dargestellt. Die Ausleger vermuten, dass der Grund für die ausdrückliche Aufzählung und Nummerierung der beiden Zeichen in Galiläa sein könnte, dass Jesus, der ja in Nazareth in der Landschaft Galiläa aufwuchs, in Kapitel 4, Vers 44 einmal sagte: Ein Prophet hat im eigenen Vaterland kein Ansehen. Und damit könnte er sehr wohl Galiläa gemeint haben. Die Menschen in Nazareth und Umgebung dachten sicher, dass Jesus ein unreifer Jüngling und einer der ihren ist, aber eben nichts Besonderes. Er wurde sicher von ihnen nicht so geachtet, wie es dem Sohn Gottes nun einmal zusteht. Und deshalb ist es für Johannes ein besonderes Ereignis, wenn Jesus in seiner Heimatregion Galiläa zwei Wunder vollbringt. Und deshalb auch die ausdrückliche Erwähnung hier des zweiten Zeichens. Johannes möchte damit zum Ausdruck bringen, dass Jesus in seiner Heimatregion Galiläa kein Ansehen hat, obwohl er zwei Zeichen, zwei Wunder vollbringt. Und auch dieses zweite Wunder findet, wie bereits die Verwandlung von Wasser zu Wein, in Kana statt. Warum hat Jesus überhaupt die Zeichen getan? Wir nannten im Juni diesen Jahres schon einmal drei Gründe. Der erste Grund war: Gott und Wunder gehören zusammen. Jesus und Wunder gehören zusammen. Wo Gott am Werk ist, geschehen Wunder. Gott schuf Himmel und Erde. Er führte Israel aus Ägypten heraus. Er hat bereits im alten Bund viele Wunder gewirkt. Dinge, die über die Naturgesetze hinausgehen. Als zweiten Grund nannten wir damals: Jesus hatte Erbarmen mit den Menschen. Viele Menschen kamen damals zu ihm und baten: Erbarme dich meiner, erbarme dich unser. Jesus hat Erbarmen und Mitleid mit den Menschen, welche Not sie auch immer plagt. Jakobus fasst diese innere Haltung Jesu zusammen in seinem Brief in Kapitel 5, in dem er schreibt: Ihr habt gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Aber auch das ist nicht der Hauptgrund dafür, dass Jesus diese Wunder getan hat. Denn all die Menschen, denen er damals half, die er heilte, die er von Dämonen befreite, alle diese Menschen starben irgendwann doch. Auch die Tochter des Jairus, der Jüngling von Nain und Lazarus, diese drei Menschen, die gestorben waren und von Jesus wieder zum Leben auferweckt wurden, auch sie mussten irgendwann einmal sterben. Somit war das Erbarmen Jesu über diese Menschen nicht das eigentliche Motiv für sein Tätigwerden. Es muss einen anderen Grund dafür geben. Der eigentliche Grund für die Wunder und Zeichen, die Jesus tat, lesen wir in Kapitel 2, Vers 11. Jesus offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Es geht also darum, dass die Zeichen und Wunder Jesus seine göttliche Macht offenbaren und dadurch die Jünger an ihn glauben. Er beweist seine Gottheit durch die Zeichen und Wunder. Wir hatten ja am Anfang den Text aus Johannes 20, Verse 30 und 31 gelesen. Ich lese ihn noch einmal. Hier schreibt Johannes: Auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind, diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Die Zeichen und Wunder sollen somit den Glauben erwecken in den Lesern des Evangeliums des Johannes. Die Zeichen beweisen, dass Jesus wirklich von Gott kommt. Es könnte ja jeder sagen, ich bin der verheißene Messias, und dann den letzten Beweis dafür schuldig bleiben. Nicht so Jesus Christus. Er hat durch seine Zeichen und Wunder bewiesen, dass er wirklich der vorhergesagte Messias ist. Und selbst bei der geistlichen Führungsschicht hatten die Wunder Jesu Eindruck hinterlassen. Ein Pharisäer mit Namen Nikodemus kommt bei Nacht zu ihm und spricht: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Ein königlicher Beamter lebt in Kapernaum, dessen Sohn schwer erkrankt ist, der und im Sterben liegt. Eigentlich wollte ich jetzt eine Landkarte zeigen, aber die ist so klein geraten, haben wir gerade festgestellt, dass man von hinten nicht viel erkennen kann. Ich erkläre es deshalb auf diese Art und Weise. Kapernaum liegt am Nordwestufer des Sees Genezareth. Es lag an der Grenze zwischen den Herrschaftsgebieten des Philippus auf der rechten oberen Seite und des Herodes Antipas. Im Ort befand sich eine Zollstation und eine römische Truppenabteilung. Und hier lebt und arbeitet dieser königliche Beamte, um den es in unserem Bericht heute gehen soll. Herodes der Große stirbt im Jahr 4 vor Christus. Er bestimmt in seinem Testament, nachdem er etliche seiner Kinder ermorden lässt, 5 Tage vor seinem Tod hat er sogar seinen ältesten Sohn Antipater umbringen lassen. Er verfügt im Testament, dass sein Königreich aufgeteilt werden soll. Sein Sohn Philippus soll Teile erhalten, sein Sohn Archelaos und sein Sohn Herodes Antipas ebenfalls einen Teil. Und zwar, um den es heute geht, Perea und Galiläa, da wo Kapernaum liegt. Kaiser Augustus in Rom ist mit der Verteilung des Königreichs an die Söhne so einverstanden, aber er verleiht den 3 Söhnen jeweils nicht den Titel König, den ihr Vater Herodes der Große noch tragen durfte. Archelaos regiert nur etwa 10 Jahre, er ist sehr grausam zum Volk sodass Kaiser Augustus ihn im Jahr 6 absetzt und ihn nach Südfrankreich verbannt. Sein Herrschaftsgebiet wird nun eine römische Provinz und ab da von einem Statthalter regiert. Und das erklärt auch, warum wir irgendwann dann auf Pontius Pilatus stoßen. Er ist der 5. Statthalter in der Reihe in dem Gebiet, was früher Archelaus regierte. Herodes Antipas ist nun der Herrscher, nicht der König, sondern ein sogenannter Tetrarch, also ein Vierfürst, ein Fürst über den 4., also den kleinen Teil eines Reiches. Und diesen Herodes Antipas kennen wir auch als Herrscher, der Johannes den Täufer festnehmen und enthaupten ließ. Und wir kennen ihn auch als den Herrscher, zu dem Pilatus Jesus sandte, weil Jesus ja aus Galiläa, dem Herrschaftsgebiet des Herodes Antipas, kam. Und Lukas berichtet uns in seinem Evangelium, dass dadurch, also dass Pilatus Jesus zu dem Herodes Antipas sandte, beide Freunde wurden, denn bis dahin waren sie Feinde gewesen, so schreibt Lukas. Und zu diesem Herrschaftsgebiet des Herodes Antipas gehört Kapernaum, in welchem dieser Herrscher Verwaltungsleute beschäftigt, darunter auch den Beamten, um den es heute gehen soll. Wir kennen aus Lukas 7 ein anderes Heilungswunder Jesu an dem Knecht des römischen Hauptmanns in Kapernaum. Johannes berichtet nicht dieses Heilungswunder. Nach Lukas 7 sendet dieser Hauptmann Älteste der Juden zu Jesus und diese bitten ihn, den Knecht zu heilen. Sie begründen dies damit, dass der Hauptmann die Juden liebe und für sie sogar eine Synagoge gebaut habe. Und Jesus heilt in der Tat auch diesen Knecht. In unserem Bericht heute geht es aber um eine andere Person. Es ist kein römischer Soldat, sondern wahrscheinlich ein jüdischer Beamter in der Verwaltung des Herodes Antipas. Er muss ein wohlhabender Mann sein, denn er hat in seinem Hause noch Knechte beschäftigt, wie wir im weiteren Text noch lesen. Dessen Sohn ist krank und liegt nun im Sterben. Dieser Mann hört, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen ist. Und er muss auch gehört haben, dass Jesus in der Lage ist, Wunder zu tun, also Dinge, die nach unseren Naturgesetzen auf der Erde nicht möglich sind. Und er setzt seine ganze Hoffnung auf Jesus. Er hat sicher schon etliche Ärzte beauftragt, dem Sohn zu helfen. Vergeblich bisher. Vielleicht hat er auch jüdische Priester gebeten, Gott um Heilung für seinen Sohn zu bitten. Auch vergeblich. Der Sohn liegt im Sterben und Jesus ist seine letzte Hoffnung. Dieser Mann geht nun von Kapernaum nach Kana. Das ist eine Strecke von ungefähr 30 Kilometern. Und im Unterschied zu dem Hauptmann von Kapernaum, dieser kam ja nicht persönlich zu Jesus, sondern sandte jüdische Älteste zu ihm, geht dieser Beamte persönlich los. Und er bittet Jesus, nach Kapernaum zu kommen und den Sohn zu heilen. Müsste sich Jesus nicht über ein solches Vertrauen freuen? Es kam ja nicht einmal ein frommer jüdischer Theologe, sondern ein Mann aus der Umgebung des Vierfürsten Herodes Antipas, also ein weltlicher Jude, würden wir heute sagen. Aber statt den Glauben des Beamten zu loben, antwortet Jesus recht abweisend: Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so werdet ihr nicht glauben. Jesus sucht den Glauben bei den Menschen, aber diesen Glauben sucht er nicht. Er will nicht der Wundermann sein, den die Menschen dann begehren, wenn Not, wenn Krankheit in ihrer Familie vorhanden ist. Er will auch dann von Menschen gesucht werden, wenn keine äußere Not ihr Leben plagt. Wo war Jesus, bevor er nach Kana kam? Jesus reiste von Judäa nach Galiläa und musste durch Samaria. Dort begegnet er der Frau am Jakobsbrunnen in Sychar. Diese Frau erkennt, dass Jesus der Messias ist und erzählt es den Menschen der Stadt. Und in Johannes 4, ab Vers 39 lesen wir: Aus jener Stadt aber glaubten viele von den Samaritern an ihn um des Wortes der Frau willen, die bezeugte: Er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie, bei ihnen zu bleiben, und er blieb dort 2 Tage. Und noch viel mehr Leute glaubten, und jetzt folgen die entscheidenden Worte, um seines Wortes willen. Und sie sagten zu der Frau: Wir glauben nicht mehr um deines Redens willen, denn wir selbst haben gehört und wissen, dass dieser wahrhaftig der Heiland der Welt ist. Sie haben Jesus selbst zugehört und glauben nun, ja, sie wissen nun, dass dieser der Heiland der Welt ist. Liebe Geschwister, einen solchen Glauben sucht Jesus bei den Menschen. Ein Glaube, der nicht erst Wunder benötigt, um Glaube zu sein. Ein Glaube, der alleine schon durch die Worte Gottes und durch die Worte Jesu entsteht. So wie es Paulus in Römer 10 schreibt: Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Deshalb legen wir als Gemeinde auch so großen Wert auf die Verkündigung und sind der Auffassung, dass andere Methoden, die in manchen Gottesdiensten Einzug gehalten haben, nicht die an die Heilige Schrift gebundene Verkündigung ersetzen können. Mit diesem Wissen, was vorher in Samaria geschah, können wir Jesu barsche Antwort auf die vertrauensvolle Bitte des königlichen Beamten besser verstehen. Erst erlebt er in Samaria einen durch seine Worte und ohne Zeichen und Wunder entstandenen Glauben bei den Bewohnern der Stadt. Und nun muss er sich in Kana mit dem Wunsch um die Heilung des kranken Sohnes, mit dem Wunsch nach einem Wunder befassen. Wir dürfen Jesu Wort hier aber auch nicht als grundlegende Ablehnung aller Zeichen und Wunder verstehen. Wir haben ja vorhin schon gesagt, dass er sie getan hat, um zu beweisen, dass er der vorhergesagte Messias ist. Und Johannes hat ja in unserem Text soeben erst an das Weinwunder in Kana erinnert, von dem er bezeugte, dass es den Glauben der Jünger gestärkt habe. Nur wenn ein Glaube aus erlebten Wundern heraus entsteht, trägt er die Gefahr der Entstellung in sich und hält bei ernsten Anfechtungen nicht stand. Wir haben es gesehen, die Jünger sind letztlich, als Jesus gefangen genommen und dann gekreuzigt wurden, alle geflohen. Ihr Glaube, der viele Wunder gesehen hat, war noch nicht stark genug. Johannes schreibt es auch in seinem 2. Kapitel. Als er, Jesus, aber zu Jerusalem war, am Passa, auf dem Fest, glaubten viele an seinen Namen, als sie seine Zeichen sahen, die er tat. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte und nicht nötig hatte, dass jemand Zeugnis gebe von dem Menschen, denn er selbst wusste, was in dem Menschen war. Jesus wusste, dass die, die einst rufen werden: Hosanna, gepriesen sei der, da kommt im Namen des Herrn, der König Israels, später sagen werden: Kreuziget ihn. Und wie sagt Jesus selbst zu Thomas? Weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Jesus sucht den Glauben der Menschen, ohne dass zuvor spektakuläre Wunder getan wurden. Er sucht den Glauben in den Menschen, die erkannt haben, dass sie vor Gott wegen ihrer Schuld nicht bestehen können, dass sie nicht durch eigene Leistungen gerettet werden, sondern Vergebung benötigen. Für den Menschen ist es so typisch, dass er erst sehen will, ehe er glaubt. Aber der Herr Jesus lehrt uns, dass wir erst glauben sollen, um dann zu sehen, nicht erst sehen und dann glauben. Wie geht der Bericht nun weiter? Der königliche Beamte lässt sich von Jesu barscher Antwort nicht abschrecken. Er bittet Jesus, herabzukommen, ehe sein Kind stirbt. Und es wäre in der Tat ein herabkommen, denn zwischen Kana und Kapernaum liegt ein Höhenunterschied von ca. 450 Meter. Kana liegt auf ca. 250 Meter Meereshöhe und der See Genezareth, an dem ja Kapernaum liegt, 212 Meter unter dem Meeresspiegel. Der See ist ja nach dem Toten Meer der zweittiefst gelegene See der Erde und der am tiefst gelegene Süßwassersee. Beide Seen sind Teil des ostafrikanischen Grabenbruchs, der sich von Syrien im Norden bis nach Mosambik in Afrika erstreckt. Jesus hätte in der Tat nach Kapernaum hinabgehen müssen, wie genau Gottes Wort hier doch die Situation beschreibt. Diese Genauigkeit, selbst in eigentlich nicht bedeutsamen Punkten, erstaunt mich immer wieder. Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt, so die Bitte des Beamten. Wie lautet die Antwort Jesu? Geh hin, dein Sohn lebt. Was fällt uns auf? Erhört Jesu nun die Bitte des Beamten oder erhört er sie nicht? Die Antwort auf diese Frage ist Nein und Ja. Zunächst einmal Nein. Der Beamte bittet Jesu ja, dass dieser mit nach Kapernaum komme und dort dann den Sohn heilen möge. Aber genau das macht Jesus nicht. Vier Punkte sind mir bei dieser Antwort Jesu wichtig geworden. Jesus handelt sofort. Er heilt den Sohn unmittelbar in dem Gespräch mit dem Beamten. Damit gibt Jesus dem Menschen viel mehr, als dieser erbeten hat. Kein Mitkommen, keine zeitverzögerte Heilung, keine Gefahr, dass der Sohn stirbt, während Jesus sich mit dem Beamten auf dem stundenlangen Weg von Kana nach Kapernaum befindet. Jesus gibt dem Menschen hier mehr, als dieser erbeten hat. Und da habe ich an die Stelle aus Epheser 3, Vers 20 gedacht, wo Paulus schreibt, dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, ihm sei die Herrlichkeit. Ja, Gott kann uns mehr geben, als wir erbitten oder erdenken. Der zweite Gedanke zu dieser Frage: Jesus lässt sich von uns Menschen nicht in ein Schema pressen. Er entscheidet selbst, wann und auf welche Weise er hilft. Und er ist dabei nicht an bestimmte Wege gebunden. Die einen heilt er in ihrem Beisein, die anderen über weite Entfernungen hinweg. Die einen berührt er mit seinen Händen, bei den anderen reicht sein gesprochenes Wort aus. Die einen erleben das Wunder sofort, und andere müssen noch eine ganze Zeit warten, bis sie die Erfüllung des Wunders wirklich erfahren. So wirkt Jesus auch in deinem und meinem Leben nicht gleich. Er weiß, was am besten ist für das Reich Gottes und die einzelnen seiner Nachfolger und auch wann dies am besten erfolgt. Der dritte Gedanke: Wir sprachen ja vorhin schon darüber, dass Jesus Glauben bei den Menschen sucht, ohne dass diese zuvor Wunder erlebt haben. Und genau an diesen Punkt führt Jesus den königlichen Beamten. Auch er muss Glauben aufbringen, ohne zuvor das Wunder der Heilung seines Sohnes erlebt zu haben. Vers 50. Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte, und ging hin. Jetzt muss der Mann dem Worte Jesu vertrauen und glauben, dass das, was Jesus sagt, auch in Erfüllung gehen wird. Jetzt ist sein Glaube gefordert, der zuvor noch kein Wunder geschaut hat. Für den Mann wäre es sicher, so habe ich es mir vorgestellt, leichter gewesen, wenn Jesus zu ihm gesagt hätte: Ja, ich gehe mit nach Kapernaum, ich heile dort deinen Sohn. Denn dann hätte er davon ausgehen, dass Jesus auch wirklich diese Heilung vornehmen werde. Dann hätte das Wunder der Heilung ja schon mit dem ersten Schritt Richtung Kapernaum begonnen. Aber genau das macht Jesus hier nicht. Er verlangt durch sein Vorgehen den vertrauenden Glauben des Mannes. Denn nun muss der Mann zurückgehen zu seiner Familie, zu den Knechten, ohne den großen Helfer mitzubringen. Bei jedem Schritt mit dem Gedanken im Kopf, wie es dem Sohn wohl geht, ob die Heilung auch wirklich stattgefunden hat. Ich nehme an, dass es dem Vater auf dem Wege von Kana nach Kapernaum so ähnlich ergangen ist wie dem Vater des fallsüchtigen Jungen, als er zu Jesus sagte: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Der Vater des sterbenden Jungen auf dem Weg nach Kapernaum wird hin und her gerissen sein zwischen Hoffen und Glauben, Zweifeln und Unglauben. Und ich nehme auch an, dass viele von uns, wahrscheinlich alle, diese Phasen schon in ihrem Leben erfahren haben. Und der vierte Gedanke bei dieser Antwort von Jesus, er verlangt letztlich eine Gehorsamstat des Mannes. Geh hin. Ganz einfach, geh hin. Ohne Gehorsam geht es nicht im Reiche Gottes. Jesus ist nicht unser Kumpel, mit dem wir umspringen können, wie wir wollen. Gehorsam ist gefragt. Johannes schreibt im Kapitel 14, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Und im 1. Johannesbrief Kapitel 2 lesen wir, wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet. Hieran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Und in Matthäus 7 lesen wir sehr harte Worte über diejenigen, die den Willen Gottes nicht tun. Matthäus 7, Abvers 21. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. An diesen Versen wird deutlich, wie wichtig es ist, den Willen Gottes, der ja in seinen Geboten zum Ausdruck kommt, zu beachten und einzuhalten. Kinder Gottes haben nicht die Freiheit, hier nach ihrem Belieben zu handeln und selbst zu entscheiden, welche Gebote für sie nun gelten und welche nicht. Geh hin, so ordnet es Jesu an. Wir wollen hingehen, Jesu Befehl gehorchen und festhalten an seinen Geboten und nicht abweichen. Und dann darf der Vater erleben, dass die Antwort auf die erbetene Hilfe schneller kommt als erwartet. Er muss auf die frohe Botschaft nicht warten, bis er in Kapernaum angekommen ist. Nein, er erfährt die Heilung schon unterwegs. Vers 51. Aber schon während er hinabging, kamen ihm seine Knechte entgegen und berichteten, dass sein Junge lebte. Seine Knechte wussten also, wo sich ihr Herr aufhält, dass er nach Kana gegangen ist. Ihr Herr hatte sich sicher nicht geschämt zu sagen, dass er sich zu dem Wunderheiler Jesus aufmachen werde, der sich gerade im 30 Kilometer entfernten Kana aufhält. Ich habe mich gefragt, ob auch wir immer den Freimut haben, anderen Menschen zu sagen, wenn wir uns zu Jesus aufmachen, wenn wir Gottesdienste oder Bibelstunden besuchen, oder verbergen wir das verschämt, zum Beispiel vor unseren Nachbarn? Wenn unsere Arbeitskollegen und Schulkameraden fragen, wie war das Wochenende, was hast du gemacht, bekennen wir dann, dass wir einen Gottesdienst besucht haben, weil uns das Hören auf das Wort Gottes und die Gemeinschaft mit anderen Christen wichtig ist? Der Beamte hatte sich nicht geschämt, den Weg zu Jesu anzukündigen. Und nun erfährt er unterwegs von der Heilung seines Sohnes. Die Last ist nun vollends von seinem Herzen genommen. Haben die Maßnahmen der Ärzte doch vielleicht gewirkt? Waren die Gebete der Priester doch nicht vergeblich? Oder war die Heilung ein zufälliges Ereignis? Nein, nicht so dieser Mann. Vers 52. Er erforschte nun von ihnen die Stunde, in der es besser mit ihm geworden sei. Er wollte es nun genau wissen. Ist die Heilung nun Zufall oder geht sie auf das mächtige Wort des Wunderheilers zurück? Und sie sagten zu ihm, gestern zur siebten Stunde verließ ihn das Fieber. Der Mann ist also nicht am selben Tage noch von Kana nach Kapernaum gegangen, denn 30 bis 40 Kilometer waren eine Tagesreise und das war an dem Tag der Begegnung mit Jesus nicht mehr zu schaffen. Der Mann hatte irgendwo zwischen Kana und Kapernaum übernachtet. Deswegen auch die Antwort der Knechte, gestern zur siebten Stunde verließ ihn das Fieber. Diese Antwort zeigt, dass die Heilung nicht allmählich vor sich ging, sondern sie war plötzlich zu einer bestimmten Uhrzeit eingetreten. Die siebente Stunde ist nach israelitischer Zeitrechnung 1 Uhr mittags. Der Tag beginnt um 6 Uhr morgens und dann ist die siebente Stunde eben 1 Uhr mittags, also 13 Uhr würden wir sagen. Und als der Vater dies hört, wird ihm klar, dass genau in dieser Stunde Jesus zu ihm sagte: Dein Sohn lebt. Der königliche Beamte lernt dadurch, dass es für Jesus nicht erforderlich ist, körperlich anwesend zu sein, um ein Wunder zu tun. Das darf auch uns Mut machen, wenn wir unsere Gebete vor ihn bringen. Wir haben einen mächtigen Gott, der unsere Bitten erhört und zu jeder Zeit und an jedem Ort seine Ziele erreichen kann. Wie sehen die Wissenschaftler das heute? Glauben Sie, dass Jesus der Sohn Gottes ist und tatsächlich in dieser Kraft Wunder bewirken konnte und kann? Am Sonntag, dem 15. Dezember diesen Jahres, konnte man um 21 Uhr auf dem Kanal Phoenix den Film sehen mit dem Titel »Das Jesus-Rätsel«, Petra Gerster, das ist ja die bekannte Nachrichtensprecherin, »auf Spurensuche im Heiligen Land«. Es war eine Wiederholung einer Sendung des ZDF vom Dezember 2014. Der Film war gut gemacht mit schönen Aufnahmen aus Israel und auch manch biblischen korrekten Aussagen. So wurde zum Beispiel ausgeführt, dass sich die Wissenschaftler heute einig sind, Jesus hat wirklich gelebt. Das war ja lange Zeit umstritten und von der Wissenschaft abgelehnt, aber es gibt auch einige, neben der Bibel, auch einige außerbiblische Berichte, in denen Jesus Christus erwähnt wird. Immerhin wurde das in dem Film so deutlich gesagt, aber Jesus wurde nur als Mensch dargestellt, als radikaler Nachfolger Johannes des Täufers, nicht als Sohn Gottes. Und die Berichte über die Wunder wurden so erklärt, dass sie nicht tatsächlich stattgefunden haben, sondern sie seien symbolischer Natur, sie seien im Glauben der Menschen entstanden. Und die Heilungen, sehr interessant, der kranken Menschen hätten tatsächlich stattgefunden. Und zwar deshalb, weil Jesus als charismatische Person mit besonderer Ausstrahlung selbst Heilungskräfte in den Menschen wachgerufen habe. Nun, das ist eben die Frage. Glaube ich an Gott und seinen Sohn Jesus Christus und dass sie in der Lage sind, Wunder zu tun, oder versuche ich, die Geschehnisse rein mit Methoden der Wissenschaft zu erklären? Doch zurück zum Wort. Wie ging es weiter mit dem königlichen Beamten? Gottes Wort berichtet, und er glaubte, er und sein ganzes Haus. Ist das nicht ein Widerspruch zu Vers 50? Da wird doch auch schon berichtet, dass der Mann dem Wort Jesu glaubte. Nein, es ist kein Widerspruch. Der Glaube, also das Vertrauen auf Gott, ist keine abgeschlossene Sache, die in einem einzigen Moment fertig und vollendet ist. Der Glaube kann, ja, er muss wachsen. War Vers 50 vielleicht noch gekennzeichnet von dem Gedanken, ich glaube, hilf meinem Unglauben, so ist dieser zögerliche Glaube nun verschwunden und ersetzt worden durch einen festen Glauben, einen so festen Glauben, dass nun auch sein ganzes Haus an Jesus glaubt. Damit ist sicher die Ehefrau des Mannes, der geheilte Sohn, vielleicht andere Kinder und auch die Knechte gemeint. Sie alle durften die Wunderkraft Jesu erleben und kamen zum Glauben an ihn. Sie alle erkennen nun in Jesus den Retter, der Krankheit und Tod besiegt hat. Wir erleben hier einen Mann, der verzweifelt ist und der sich in seiner Verzweiflung an Jesus wendet. Auch wir dürfen heute uns an ihn wenden, wenn Krankheit uns quält. Und nicht nur Krankheit. Alle eure Sorge werft auf ihn, schreibt Petrus in seinem ersten Brief. Jesus ist nicht derjenige, der alle unsere Probleme löst und beseitigt und alle Schmerzen und Sorgen für immer wegnimmt. Wenn das so wäre, dann würde ja auf dieser Erde niemand mehr ernsthaft krank werden oder sterben müssen. Jesus löst nicht alle unsere Probleme. Ich las einmal folgenden interessanten Satz. Er löst nicht alle unsere Probleme, aber ohne Jesus haben wir ein großes Problem mit unseren Problemen. Wie verfahren wir, wie verfahre ich? Suchen auch wir Jesus auf wie der königliche Beamte? Wie kann das täglich geschehen, praktisch? Legen wir morgens, bevor wir die Arbeit beginnen, im Gebet den Tag in Gottes Hände? Bitten wir ihn um Bewahrung auf all unseren Wegen, um seine Führung und dass wir doch gute Arbeit heute leisten, ihm zum Zeugnis und zur Ehre? Bitten wir darum, dass wir unseren Glauben an Jesus im Gespräch mit einem Menschen bekennen können? Und wenn auch wir krank waren, Fieber hatten, die Grippe uns niederstreckte und wir wieder gesund wurden, die Operation gelang, wem danken wir? Den Ärzten, den Pharmafirmen oder gar niemand? Denn es ist ja fast schon selbstverständlich geworden, dass Medizin uns heilen kann. Oder danken wir in solchen Fällen unserem Vater im Himmel und seinem Sohn Jesus Christus? Und wenn der Tag vorüber ist, wenn wir uns zur Ruhe legen, war dann alles am Tag Geschehene selbstverständlich oder danken wir Gott im Gebet für den Tag, für alle Bewahrung vor Unfall und Schaden, für alles Versorgen mit dem zum Leben Notwendigen? Der Vater des kranken Jungen vergaß nicht, wer seinen Sohn geheilt hatte, wer seine große Sorge weggenommen hat. Er und sein Haus glaubte. Auch wir wollen nicht vergessen, wer uns den ganzen Tag über bewahrt und geleitet und versorgt hat. Paulus fordert die Epheser auf, sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Es soll keinen einzigen Tag in unserem Leben geben, an dem wir diesen Aufruf des Paulus nicht beherzigen. Zum Schluss möchte ich noch einmal die vier Punkte zusammenfassen, ganz kurz, die mir in diesem biblischen Bericht wichtig geworden sind. Erstens, glauben wir, glaube ich, glauben Sie, glaubst du, was Johannes uns berichtet, dass Jesus den Knaben geheilt hat, dass er als Sohn Gottes die Kraft hat, Wunder zu tun? Wenn nicht, dann lasst uns unsere Zweifel im Gebet ihm bekennen und um Glauben an ihn bitten. Zweitens, wenden auch wir uns in unseren Nöten im Gebet an ihn. Alle eure Sorge werft auf ihn. Machen wir es wie der königliche Beamte. Gehen wir zu ihm mit unserer Not. Drittens, rechnen wir mit seiner Hilfe. Glauben wir, dass er die Situation verbessert wird. Ja, sogar die Not vollständig beseitigen kann. Und viertens und letztens, glauben wir an Jesus. Danken wir ihm, dass er auch für uns am Kreuz auf Golgatha gestorben ist. Danken wir ihm täglich für sein Handeln in unserem Leben, für sein Versorgen und Bewahren. Und bekennen wir sein Handeln in unseren Familien und bei unseren Bekannten. Das wird nicht ohne Wirkung bei den Menschen in unserem Umkreis sein. Amen.